Red mal ein bisschen über das neue Album, oder? Ich habe gar nicht so viel recherchiert jetzt zum dritten Album, Die Kälte der neuen Biederkeit, also wie das in Medien jetzt besprochen wurde, habe ich absichtlich nicht gemacht, weil man das ja dann irgendwie automatisch auch mal so ein bisschen annimmt, die Kritik, und wiederkaut. Verfolgt ihr sowas? Also wie es jetzt gerade in den vermeintlich wichtigen Musikzeitschriften zum Beispiel besprochen wird? Oder
teils, teils.
Medien und also was kam raus? Ist es erfreulich? Wird es gut angenommen? Habt ihr sozusagen eine Entwicklung vollbracht?
Ja, ich glaube schon, eine Entwicklung gab es irgendwie schon halt, aber ich hatte mal das Gefühl, also irgendwie, das war so ein bisschen, also die Leute haben sich ein bisschen schwerer getan mit dem neuen Album. So bei den, ich bin, glaube ich, der Einzige, der wahrscheinlich alle Kritiken, also viele Kritiken durchgelesen hat. Und da waren schon ein paar ziemlich gute dabei, so, da haben sich die Leute auf jeden Fall, ich habe gefühlt mehr Mühe gegeben. Irgendwie so, die waren so ein bisschen ausgefeilter, so als nur irgendwie, ja, das ist jetzt, also das ist ja dann das dritte Album, da muss man mittlerweile dann auch nicht mehr, das wird immer viel abgehandelt schon, was der Bandname ist. Und dann gibt es ganz viele Wortspiele mit dem Bandnamen und dann kommt man auch aufs Album, da kommen nochmal ein paar Wortspiele, so, das ist jetzt irgendwie anders. Also wird, glaube ich, durch diesen Titel, glaube ich, sich auch ein bisschen inhaltlich dann auch damit auseinandergesetzt. So. Und die waren auf jeden Fall aber auch nicht mehr so euphorisch wie beim Album davor zum Beispiel. Beim Album davor war es ja wirklich, da gab es ja fast nur gute Kritiken und so, da haben die halt uns überhäuft mit Lobhudeleien. Das ist so ein bisschen.
Das war dann zu den Takten des
Programms. Genau, zu den Takten des Programms. Ja.
Wobei ich das erste Album ja auch sehr beachtlich fand. Also da war richtig gute Stücke drauf, irgendwann drauf. Also ich persönlich habe jetzt da keine so wahnsinnigen Veränderungen rausgehört. Also ist so ungefähr vom Stil gleich geblieben. Jetzt sind Streicher dabei, das ist, glaube ich, neu.
Nö, so neu war das im zweiten Album auch schon. Ja.
Okay. Die sind jetzt aber tatsächlich ein bisschen. Spielen eine tragendere Rolle. Also bei Raketen sind die extrem wichtig, das stimmt, ja.
Hatten wir auf dem ersten Album schon Streicher?
Nee. Auf dem zweiten aber, ja.
Und das bringt ja auch so was Pathetisches dann rein, was jetzt gar nicht so direkt zum Hardcore-Genre oder Punk-Genre passt.
Ja, klar, aber das fanden wir ja, glaube ich, besonders interessant. Diese Mischung fanden wir, glaube ich, alle sehr gut so, weil. Erstmal liegt das nicht so nah, man denkt, ne, Hase, Rockmusik oder Pop oder also Punkmusik oder keine Ahnung, assoziiert man nicht damit, aber wir finden diese Mischung eigentlich gerade genau das Schöne daran an der Platte. Und gerade bei dem Song ist irgendwie, passt es ja perfekt, finde ich. So, das ergänzt sich super.
Und bei Tanzen Kotzen hatten wir auch schon Streicher, so subtil dahinter. So, die traten halt nicht so offensichtlich zutage wie jetzt, aber es war eigentlich, ist eigentlich auch eine Sache, die schon immer da war und die wir auch immer mal wieder machen wollten.
Wie löst ihr das live? Rechner?
Genau.
Oder bleibt ihr ganz raus?
Doch, Computer. Also das, was wir machen nicht alles, was auf der Platte ist, live auch, aber Sachen wie zum Beispiel diese Streicher bei Raketen, die sind halt extrem wichtig. So. Und dann kommen die halt vom Band sozusagen in den Soundfile aus dem Studio und spielen die halt vom Computer dazu, während wir dazu live spielen. Ja. Natürlich wäre es schön, wenn man mit wirklichen Instrumentalisten arbeiten könnte, aber das kann man sich ja nicht leisten. Das ist einfach nicht drin. Und das wäre schade, das ganz wegzulassen, deswegen lösen wir das so.
Wäre aber mal eine schöne Sache, das zu machen, also mit richtigen... Ja, aber das scheitert halt am Geld immer so ein bisschen... Aber kann man auch vielleicht nochmal machen.
Ja, also der Titel Die Kälte der neuen Biederkeit, da schwappt einem ja regelrecht die Gesellschaftskritik so entgegen. Insofern müsst ihr dann mit solchen Fragen natürlich auch rechnen. Nee, also hat ja sicher eine bestimmte Bewandtnis, dass ihr diesen Titel wählt und auch die Texte selber. Also Halleluja zum Beispiel nimmt da, denke ich, auch Bezug drauf. Ja, inwiefern wollt ihr die, also was ist das, diese neue Biederkeit? Also das habe ich mir darunter vorzustellen. Das scheint ja eine Veränderung gegeben zu haben, die ihr da wahrnehmt. Und inwiefern greift ihr die, wollt ihr die angreifen
mit dem Album? Da würde mich irgendwie mal total interessieren, also wenn du den Titel hörst, ich weiß, es ist doof, eine Gegenfrage zu stellen, aber kannst du damit sofort irgendwas verbinden? Mich würde einfach nur mal interessieren, ob das Leuten irgendwas gibt, ob die also alle leben ja so jetzt hier in der Gegenwart mit und denkst du, das macht irgendwie Sinn? Kannst du dir irgendwas darunter vorstellen?
Ja, also ich wähne da so einen gewissen Rollback, den wir haben in der Gesellschaft, also wobei ich den jetzt auch nicht so ganz konkret festmachen kann, außer dass alle Leute in unserem Alter jetzt wieder heiraten möchten plötzlich und sowas. Ja. Oder meinetwegen so bei Genderfragen, also dass es das immer wieder gibt.
Naja, ich glaube zum Beispiel, dass gerade sowas wie Gender-Kram und so, allein schon so ein Thema, dass es halt die Leute in der jetzigen Zeit, dass die jetzt so richtig die Schnauze voll davon haben. Also der Großteil.
Darüber zu sprechen, meinst
du? Die sind, na, nicht nur darüber zu sprechen, die finden das einfach nervig. Mhm. Ich kenne Leute, die zum Beispiel wenn im Hörsaal zu irgendeinem Thema dann auch so Emanzipationskram kommt oder so, die dann halt rausgehen, weil sie sich denken, ach, nicht schon wieder die Kacke. Mhm. So, und sagen halt, was wollen die überhaupt noch alle damit? Und ich finde, das ist schon mal ein Teil davon, von diesem ganz zurück und nicht
kritisch. Ja, bestimmte Begriffe sind einfach tabu wieder. Also zum Beispiel Feminismus ist völlig tabuisiert mittlerweile, auch in so vermeintlich linken Kulturinstitutionen. Mhm. Wollen die das bloß nicht irgendwo lesen, weil das die Leute abschreckt.
Also. Genauso haben die Leute, also haben der Großteil meiner Meinung nach die Schnauze voll von Rechtskritik, also gegen rechts. Mhm. Quatsch, ja. Und das sind genervt, wenn sie beim Fusion Festival eine Punkband auf der Bühne sehen und wo der Sänger zwischen den Liedern halt irgendwas gegen Nazis sagt, sind sogar, habe ich Punks reden hören, die davon genervt sind. Also es ist nicht nur so, dass ich jetzt an BWL-Studenten denke, wenn, also in Verbindung mit Neue Biederkeit oder irgendwelche Kommunikations- und Medienwissenschaftlerinnen, die wieder gerne stricken jeden Tag, sondern halt auch wirklich in jeder kleinen Szene, die es gibt und auch natürlich bei den absoluten Normalos, so finde ich, passt das halt mit dieser neuen Biederkeit. Es wollen halt einfach, ja, wie du schon sagst, also.
Ich glaube, die meisten Leute fühlen sich da so ein bisschen eingeschränkt in ihrer Autonomie, in ihrer Freiheit, also dieses, das wird alles unter PC dann so abgebaut.
Genau, und also das ist ganz unangenehm für viele. Das ist
auch schon ein Schimpfwort für die, wo man sich fragt, hey, was wollt ihr? Also
es gibt dieses ganz, gerade im Moment auch ganz schräg, auch diese Diskussion mit den Kinderbüchern und so, ne? Und dass die Leute sich auf den Schlips getreten fühlen, weil sie nicht mehr Neger sagen dürfen. Und ich denke so,
was sagt man ja heute nicht so, mehr.
Ne, ja, dann, ne? Ja, und das ist aber so, denke ich immer, was ist denn daran jetzt so schlimm, wenn du das nicht mehr sagst? Musst du dieses Wort jetzt unbedingt benutzen? Ist jetzt so wichtig, dass man jetzt unbedingt dazu täglich sagen muss, wie es vor täglich hunderten Jahren war? Ich muss auf jeden Fall diese, das verstehe ich nicht. So, das ist auch so ein, dieses Rückgewandt, immer dieses, beziehen auf die, diese so Tradition, genau, und dieses, das muss man, weil es schon immer so war, muss man es jetzt auch noch so machen. So, und das ist halt, das verstehe ich halt auch überhaupt nicht. Das ist mir auch ein totales Rätsel.
Das nennt sich Konservatismus.
Mhm, siehst du.
Politisch, also theoretisch ist ja, das ist ja Konservatismus.
Ja, ja, klar. Das ist schlimm.
Alte bewahren.
Naja, und ich denke, das Ding ist, was den Albumtitel und das Album jetzt angeht, ich glaube einfach, dass ganz, ganz viele Leute nichts damit anfangen konnten, wenn sie nicht sofort davon genervt waren, irgendwie, weil sie so irgendwas Kritisches da rausgehört haben. Und ja, für unser Gewissen ist es jetzt gut, dass wir es so gemacht haben. Aber da hat man einfach auch wieder gemerkt, so, dass es halt nichts bringt. Das ist halt traurig, aber ich finde, das ist einfach eine riesige Mauer, gegen die man da gerade irgendwie läuft.
Das heißt, ihr greift dann damit eher so die eigenen Kreise an, das eigene Umfeld?
Alle.
Ja, es ist sowas ganz...
Man muss gar nicht so weit gucken.
Ja, genau. Es ist, glaube ich, sowas, was ganz... was ganz Subjektives auch. Es ist ja auch mehr so ein Empfinden. Es ist ja nicht wie, wir machen jetzt, es ist ja nicht wie in der Wissenschaft, wo man jetzt ein bestimmtes Problem aufgreift und das definiert und dann dagegen irgendwelche, so irgendwelche Lösungsvorschläge anbietet, sondern es ist dieses subjektive Gefühl, das man hat, wenn man sich gerade in der Gesellschaft bewegt, und dazu muss man auch nicht unbedingt in ganz andere Kreise rücken, aber dieses Gefühl, das man halt hat, was diese Rückwärtsgewandtheit dann so beschreibt, das haben wir halt betitelt als diese Kälte der neuen Biederkeit. Das ist halt was ganz Subjektives, so irgendwie. Und man merkt das einfach immer wieder um sich herum und verstärkt, wie ich finde. So, das ist jetzt so, weiß ich nicht, zum Beispiel, wenn Kraftklub singen, dass unsere Eltern mehr kiffen als wir und so, ne? Und Rock'n'Roll gibt's nicht mehr und wir sind jetzt die liebe Generation und so. Und dass sich damit wird sich aber irgendwie auch abgefunden. Und dann, das ist jetzt wieder so ein, weiß ich nicht, das ist halt so dieses Gefühl einfach, das beschreibt das ein bisschen.
Und durch bestimmte Bewegungen, die es schon seit den 60ern oder sonst wann gab, also ob das nun mit Gleichberechtigung zu tun hat oder mit Kritik gegen rechts oder was weiß ich, oder Gender-Sachen jetzt in der Wortwahl und so. Diese ganzen Bewegungen, die haben ja dazu beigetragen, auch wenn sie teilweise nicht ganz so zu 100% erfolgreich waren, dass heutzutage die und die Umstände herrschen, was ja für viele Leute Positives mit sich gebracht hat. So, ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, aber das Traurige ist, dass dann viele Leute heute, die stehen quasi da drauf auf diesem Fundament, dass für die durch irgendwelche Leute, die was bewegen wollten, halt so aufgebaut wurde und sind aber von diesen Leuten dann jetzt trotzdem genervt, weil sie denken, was wollen die denn jetzt noch und so. Und wenn du diese Leute, die das kritisieren, aber dann fragst, was sie eigentlich wollen, dann gibt's halt da eigentlich überhaupt nichts zu sagen. Die regen sich eigentlich nur noch über Leute auf, die irgendwelche Visionen haben. Und sie selbst, weiß nicht, sind halt eigentlich, ja, ich weiß nicht, was die halt wollen. Die wollen halt nur, dass niemand anderes was will. Also ich verstehe es einfach nicht so. Auch jede Diskussion ist dann so, in meinem engsten Freundeskreis haben die Leute einfach nur als Argument sich halt, ja, aufzuregen und ach, das veraltete Thema und ausgenudelt und oh ja, komm hier, Wertevorstellungen und wie sich das alles verschoben hat, weiß doch jeder, ist doch gut, was willst du da jetzt noch groß drüber reden?
Das ist auch so eine nihilistische Haltung.
Total.
Aber trotzdem auch so, also so auch überzeugt und stark. Und es ist ja immer einfach zu sagen, ist doch alles klar und so, aber jetzt haltet mal alle die Fresse. So. Aber ich weiß dann, wie gesagt, auch im engsten Freundeskreis nicht, was die Leute eigentlich wollen. Oder warum die überhaupt so oft sich an politischen Diskussionen, auch wenn es nur zu zweit bei einem Joint ist oder so, warum die darauf Lust haben, auf diese Diskussionen, wenn sie selber überhaupt keine Ideale haben. Also wirklich überhaupt keine. Außer neuerdings vielleicht zu sagen, hier Max und Moritz, deutsches Kulturerbe, wieso soll da nicht mehr Moor stehen? So. Also, keine Ahnung.
Gut, also ihr seid so mehr oder weniger am Abkotzen.
Naja, ich kotze nicht ab. Ich finde das teilweise traurig, weil mir an vielen Freunden ja da auch was liegt.
Ja, die Gesellschaft ist so abgebrüht, deswegen auch die Kälte. Ne? Jeder ist dann so, ja, das weiß ich doch eh schon alles, das brauchst du mir nicht nochmal erzählen. Und dann wird einfach nicht mehr darüber geredet, ne? Nur wenn man es schon so oft gehört hat oder so, keine Ahnung. Und dann,
ich meine, wieso können die Leute nicht einfach machen lassen, die was machen wollen? Oder die irgendwas kritisieren wollen? Wieso haben die so einen Hass auf die? Obwohl es die selbst ja gar nicht betrifft. Außer, dass vielleicht ihr heißgeliebtes Max und Moritz geändert werden soll. Oder dass bei Pippi Langstrumpf plötzlich Südseekönig und nicht mehr Negerkönig gesagt werden soll.
Ja, also gibt es tatsächlich verschiedene Antworten drauf, denke ich. Also man, vielleicht ist es ja auch so ein tief verwurzelter Rassismus, der noch gelebt werden möchte, also wo man das Recht drauf haben will, dass man das gefälligst noch machen darf. Mhm. Also, oder dann eben, also die harmlose Variante ist eben mit der Tradition und es war schon immer so und dass Leute sich halt ungern umgewöhnen und dann auch noch, weil man es von außen muss und weil sich das nicht gehört. Also dieses Erziehungsding ist, glaube ich, das, was Leute stört.
Oder weil wirklich so, umerziehen muss. Oder weil halt so PC-Leute oder was weiß ich, Leute, die sich vegan ernähren und so weiter, weil Leute, die das alles, die sich nicht dafür interessieren, halt zu oft jetzt negative Erfahrungen gemacht haben mit den ganzen Leuten, die irgendwie so Ideale haben, bei denen auf den Teller geguckt wird und es gibt ja überall Idioten, ja. Und dann wird man da natürlich auch enttäuscht, wenn einem irgendjemand sagt, boah, wie kannst du nur Fleisch essen auf offener Straße oder so.
Ja, das ist halt immer so eine Anklage.
Ja, das tut mir natürlich auch leid, wenn Leute da so vollgelabert werden. Ich würde auch nie jemanden so ansprechen. Aber, und dann verhält es sich ja eigentlich immer so, dass sich Menschen immer gegen das auflehnen, was gerade so allgemein groß erscheint. Und ich glaube, diese ganze unkritische Seite in der Gesellschaft, die ist gerade einfach angenehmer für die Leute, die eh schon so viel Stress haben. Und wenn man sich da drin badet, wird man ja auch in Ruhe gelassen.
Also vielleicht ist das ja auch eine Erklärung für das unpolitisch sein der jetzigen Generation, dass die so beschäftigt sind mit sich, mit der Krise, mit dem Überleben, dass einfach keine Zeit mehr bleibt für solche Gedanken.
Und das auch einfacher ist. Also ich meine, du kannst ja einfacher, also das ist, glaube ich, ein einfacherer, es ist eine pseudopolitische Diskussion, wenn du sagst, ja, aber dieses mit den schlimmen Wörtern da drin, das ist doch gar nicht so schlimm, das höre ich mir alle auf, wir sind jetzt alle schon so weit und bla bla bla, lenkt ja auch ab, ein Stück weit ab von Sachen, die eigentlich also in der Gesellschaft fehlt ja irgendwie, es gibt genug Probleme, die in der Gesellschaft halt herrschen, die aber nicht besprochen werden, weil es einfach ist, man kann sich da auf so Pseudothemen irgendwie stürzen und die irgendwie abackern und sich darüber dann echauffieren, dass irgendwer irgendwas macht, was irgendwie nervt oder sowas. Alles ist ja leichter, als irgendwie sich wirklich über irgendwas zu unterhalten, wo es, keine Ahnung.
So. Ich finde, was so ganz krass gewachsen ist, ist, dass die Mehrheit Angst hat vor allen, vor allem, vor Minderheiten und so, vor das irgendwie...
Die haben nicht Angst, die sind halt genervt.
Ich finde auch so diese auch Überfremdungsangst und sowas, das ist ja alles total schräg. Oder wenn zum Beispiel die ganzen Leute Angst haben jetzt, wenn man jetzt sieht, es gibt so Veggie-Days an Universitäten zum Beispiel, wo es in der Mensa gibt es dann mal einen Tag mal kein Fleisch, ja? Und dann gibt es natürlich gleich von der juristischen Fakultät eine Gegenaktion, wo die vor der Mensa dann direkt Bratwürste verkaufen, weil sie sich so unglaublich bevormundet fühlen, so, ne? Und das finde ich halt total schräg, irgendwie, das verstehe ich überhaupt nicht.
Also diese umgekehrte Provokation ist dann schon sehr peinlich.
Und es geht ja auch nicht darum, dass ich jetzt mal ganz übertrieben an Plänen sitze, wie man die Regierung stürzen kann und dass ich von allen Leuten um mich herum verlange, da mitzumachen. Es geht ja nur allein schon darum, mich enttäuscht das halt einfach nur so, wenn man einfach nur irgendwas Kritisches ausspricht, dass es halt einfach nur auf genervte Gemüter trifft.
Weil die alle mit ihrem individuellen Plan beschäftigt sind, sich selber da irgendwie durchzuboxen oder so. Es ist halt einfach, da ist kein Reservoir mehr dafür irgendwie.
Mit ihrem individuellen Plan einfach nur zu atmen.
Drückt die Luft ab. Die Luft zum Atmen. Befürchten Sie.
Also ich habe neulich so einen Artikel gelesen, da hat irgendwie so ein, ich weiß nicht, ob das jetzt so zum Thema passt, aber es ging so um die Generation, die jetzt so 30 ist oder 30 wird, so gerade in dem Dreh, und irgendwie gar nicht so richtig weiß, wohin, weil es halt so viele Möglichkeiten für jeden gibt und so. Den fand ich ganz interessant. Ich weiß jetzt aber nicht, wie ich das mit dem Thema verbinden soll. Aber irgendwie, weiß nicht.
Ach, scheiße. Also was ich so wahrnehme, also vielleicht, aber vielleicht ist das auch was Subjektives.
Diese Individualisierungskrise oder so.
Also dieses maximal hedonistische, also die Möglichkeiten, die wir haben, auch die Spaßgesellschaft, nenne ich jetzt mal. Gleichzeitig aber eine Depression, die ich merke, die vorherrscht. Vielleicht auch durch die Krise oder whatever. Und das beißt sich.
Mhm. Es gibt auch diese komische Diskrepanz zwischen dem Leben in der Woche und dem Leben am Wochenende. Das finde ich auch so krass. Ne? Dass jeder Zweite irgendwie sagt, ich habe keinen Bock auf meinen Job, eigentlich ist scheiße, schon wieder Montag, verdammt. Das finde ich schon ein ganz, ganz schlimmes Zeichen, immer dieses, dass das so, montags könnte ich kotzen, dieses Phänomen. Mhm. Ne? Dass es Leute so schlimm finden, was sie machen. Und genau. Und dann geht's aber, am Wochenende ist dann richtig Halligalli-Drecksau-Party, wie man heutzutage sagt. Ja? Und dann rasten alle komplett aus und dann gehen sie alle wieder ihren Job und hassen das aber eigentlich. Ganz viele
Leute haben das Gefühl. Ich glaube, das stand auch in diesem Artikel, dass halt so keiner so richtig glücklich ist mit seinem Leben. So, dass alle, allen stehen irgendwie die Türen offen und so, die scheitern aber schon daran, irgendwie mal festzustellen, was ist jetzt was für mich und was könnte ich machen und so. Und dann machen sie halt diesen Job, weil der halt irgendwie, ja, da kriegen sie halt ihre gesicherte Kohle, kotzen aber die ganze, also eigentlich die meiste Zeit ihres Lebens dann eigentlich einfach nur ab.
So die Frage ist, ob es jemals Ding besser war.
Das weiß ich nicht.
Ja, ich glaube, da war. Ich habe
da
neu.
Da stellte man sich die Fragen aber auch noch nicht.
Nee, man kann auch gar nicht dazu. Meine Mutter zum Beispiel, die ist sofort nach der Schullaufbahn sofort Krankenschwester, so. Das haben sie ja sofort so aufgedrückt. War halt DDR so, ne? Und dann sind diese Lebensverläufe waren einfach, das war alles so linear. Und jetzt, jeder kann sich ja überall hin orientieren. Das ist ja auch, das will ich auch gar nicht kritisieren, aber sind jetzt einfach die gesellschaftlichen Zustände.
Aber irgendwie. Es ist vielleicht auch, keine Ahnung, es war ja früher dann eher noch so, dass du halt, dass irgendwie klarer war, dass du irgendwie, keine Ahnung, lernst einen Beruf und den arbeitest du auch die nächsten 40 Jahre. Und dass dieses Beruf lernen und dass die nächsten, also ohne Existenzängste, was passiert nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, wenn mein Vertrag ausläuft, gerade als Akademiker hat man es ja öfter dann irgendwie so Jahresstellen oder so einen Scheiß, dass es ja so eine Mischung ist aus, naja, eigentlich will ich das schon so haben, aber ich muss dann aber auch in dem Job, in dem ich bin, dann halt auch so ein bisschen den Ball flach halten, weil wir wissen nachher, in einem Jahr feuern sie mich, weil das ist ja dann immer so der so ein bisschen die, das, keine Ahnung, so das Schafott, was immer hinter einem irgendwie steht, was wir nochmal aufgebaut haben und dann aber schön Klappe halten, weil sonst fliegst du. Ja. Ich nicht so wie, ja, ich mach das jetzt die nächsten 40 Jahre, was ich machen. Vielleicht so ein bisschen noch so, das sind noch so alte Also eigentlich noch so eine alte Vorstellung vom Arbeiten gehen, halt aber jetzt in einer Zeit, wo es eigentlich nicht mehr so ist.
Aber in diesem Artikel da halt, wo es um diese 30er-Generation ging, stand halt wieder drin, dass es sich aber andererseits auch wiederum verschoben hat, dass die Leute jetzt nicht mehr so, also in unserer Generation, so nicht mehr so viel Wert auf so materielle Sachen so legen, wie Auto sich zulegen oder ein fettes Haus, sondern dass sie halt sehen, ich habe die Möglichkeit, mich auch wirklich individuell zu verwirklichen. Also so, wenn man ein Ideal hat, dass man das dann auch anstrebt und das... Also, dass es da schon irgendwie eine Verschiebung gibt, aber es ist wahrscheinlich auch eine Generationsfrage. Bei unseren Eltern ist es halt anders. Die sehen halt dann den Luxus darin, ihre Kinder alles gut behütet und dass sie denen was bieten können und so. Das waren halt damals so die Werte. Aber jetzt bei uns, ich habe jetzt auch noch nicht so den Drang, eine Familie zu gründen und sowas alles. Also diesen typischen Weg zu gehen von damals. Ich wäre jetzt wahrscheinlich, wenn ich, weiß ich nicht, 1950 geboren wäre ich jetzt auch schon zweifacher Vater.
Ja, oder so. Wahrscheinlich. Mit oder ohne Drang. Ne?
Ja. Ja.
Das wär halt einfach so gewesen, wahrscheinlich. Ja.
Stimmt. Insofern werden wir alle aussterben. Das ist auch nicht das Schlimmste. Nee.
Wahrscheinlich nicht.
Diese eine Video, die Single-Auskopplung, Halleluja, das bezieht sich ja schon auch ganz konkret darauf, oder? Also auf diesen schönen Scheinwahn, aber schlussendlich brodelt es doch in uns und wenn wir zum Beispiel genug Rotwein getrunken haben, dann kommt es dann doch raus. Also das ist ja dann auch die Diskrepanz zwischen Arbeitsleben und Drecksau-Party.
Genau, ja.
Mich hat es ein bisschen an der Gott des Gemetzels erinnert.
Stimmt. Das hatten wir schon mal gehört, also dass da jemand parallel gesehen hat. Ich habe den Film auch mir dann...
Mit diesem Schickimicki am Anfang. Schlussendlich sind wir doch alle Tiere. Irgendwie egal, was für einen Status wir haben. Ja. Und im Text, da geht es ja auch dann so, der Vater würde weinen vor Glück. Also es geht ja dann auch darum, was die Eltern von einem erwarten, oder? Dass man diesen geraden Weg geht.
Ja, aber der Vater kann ja auch für einen Großteil der Gesellschaft stehen. Also ob es nun der Vater ist oder...
Vaterstaat.
Oder ein Bekannter. Also
Vaterstaat,
ja. Einfach Erwartungen, die erfüllt werden oder nicht.
Mhm. Also Vater eher so als Metapher.
Ich wollte einfach irgendwas Übertriebenes singen.
Es ist ja auch alles wirklich.
Und ich finde es gut, wenn das Wort Vater ist ja erstmal so groß, wenn der dann halt vor Freude weint und noch Halleluja singt, nur weil irgendjemand jetzt da
ein Loch im Boden gegraben hat.
Ein Loch im Boden gegraben hat und ein Haus baut und einen Abschluss hat. Fand ich ganz lustig.
Ja, das ist ja das Ironische, dass man eigentlich ganz genau weiß, wie man bestimmte Leute, gegen die man sich eigentlich richtig richtet, so zufriedenstellen könnte. Also wenn man weiß eigentlich ganz genau, ja, die wollen jetzt eigentlich das sehen und das und das und das und dann kriegst du deine Bonbons und kriegst irgendwie die Zuneigung, die sie dir halt vergönnen würden, wenn, aber so ist es ja halt nicht und so, weiß nicht, ob es so sein sollte, weiß ich auch nicht.
Aber neben dieser Gesellschaftskritik, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, geht es in den Texten ja doch vordergründig auch um so eigene Befindlichkeiten, oder? Also es geht eigentlich um ganz private Dinge erstmal. Oder hängt es dann tatsächlich so stark zusammen oder bedingt sich sogar kausal?
Naja, was ich vorhin am Anfang schon gesagt habe, wenn du halt merkst, dass du überall so ein bisschen abschmetterst, sogar im engsten Freundeskreis, oder mal ein anderes Beispiel, letztens war ich, oder ist auch schon länger her, in der WG, da hat mir eine junge Dame gesagt, dass sie unser neues Album total toll findet. Und im weiteren Verlauf des Gesprächs kam dann raus, dass halt, also sie von zwei Vätern aufgezogen wurde, die aber beide die CDU wählen. Und die auch der Meinung sind, dass Vegetarier keine Menschen sind.
Und aber schwule, oder?
Ja, aber komisch, sie. Komisch, ja, schon, ja. Also sie, also quasi ein. Also zwei Männer, die sich lieben, wählen die CDU. Sagen, Vegetarier sind keine Menschen und die Tochter findet unser Album gut, aber auch das, was ihre Väter halt so für Slogans raushauen. Und aber
ist es dann ein Protest gegen ihre Väter oder wie nee. Willst du das interpretieren?
Nee, da kann man nicht viel interpretieren. Das bedeutet einfach nur irgendwie, dass mich das dann alles verwirrt.
Dass irgendwie die Menschen kein Problem mit Widersprüchlichkeiten haben einfach, ne?
Ja, so. Und... Ja,
ist sie denn auch der Meinung, wie ihre Väter das Vegetarier?
Sie findet es halt lustig und isst halt auch Fleisch. Und ich finde es ja nicht schlimm, dass sie Fleisch isst. So, aber natürlich dann doof, wenn sie mir, also ich esse ja kein Fleisch, dann in meiner Gegenwart dann sagt, dass ja, Vegetarier keine Menschen sind und dass er voll lustig ist, wenn das jemand sagt, so ein Spruch und das aber dann, und dann wählen die aber die CDU und das ist alles cool und ja, keine Ahnung, da ist so viel Verwirrendes und wenn man dann probiert, Gespräche zu führen, dann stößt man da halt gegen Mauern und dann fühlt man sich halt manchmal nicht so gut und dann schreibt man halt Texte, wo man halt sagt, dass man vielleicht lieber gern eigentlich woanders wäre. Und dass es jetzt vielleicht an diesem Abend, wenn man jetzt mal alleine hier rumhängt, wo man mal niemanden reden hört, eigentlich auch ganz schön ist.
Im Prinzip kann man ja dann schreiben, was man will, wenn es die Leute eh nicht.
Ja, oder du hast gerade über den Song Halleluja geredet. Habe ich auch tausendmal gehört, dass niemand mit dem Text was anfangen kann.
Also das ist ja nicht übermäßig kompliziert oder irgendwie kryptisch oder so, aber trotzdem hat man das Gefühl, dass ganz viele Leute einfach nicht verstehen, worum es geht. So. Dass man wirklich so unglaublich deutlich sein muss, ja, dass man wirklich Baukastensprache verwenden muss, damit die Leute verstehen, was man überhaupt will. Das ist so eine Metaebene, die ja hier in diesem Fall wirklich simpel ist eigentlich, von den meisten Leuten nicht mal als solche wahrgenommen wird. Das ist dann, die wissen nicht, worum das dann da geht. Was soll das bedeuten?
Oder die hören gar nicht die Texte an.
Hören nicht richtig zu.
Ja, der Lieber meinte zu mir in einem Interview, eine Moderatorin meinte irgendwie, sie musste den Song 5-mal hören, bis sie überhaupt wusste, worum es geht. Mhm. Hey, keine Ahnung. Also das ist wirklich, wie es in groben Zügen hört man es, glaube ich, schon beim ersten Mal. Vielleicht, wenn zu viele Wörter drin sind und vielleicht ein paar komplizierte, dann halt irgendwie zum zweiten Mal, aber dann sollte man doch irgendwann auch mal schnallen, worum es geht. Aber ich habe keine Ahnung. Es ist wahrscheinlich einfach das Einfache ist, glaube ich, einfach. Ich meine, keine Ahnung, es ist ja auch schon
so. Die ist das neue kompliziert.
Genau, und das in der Regierung auch, ja. Das ist genau das gleiche Ding. Es ist ja immer so eine also man ist ja so eine Huhn- oder Ei-Frage, was ist eher da, war die langweilige, also die Admin, also es gibt, das ist ja nur eine eine technokratische Regierung, die ja im Prinzip nur durchregiert, ohne irgendwelche Ideen, wo es irgendwie hingehen soll. Da werden sich in Themen verwurstelt, die eigentlich keine richtigen, wichtigen Themen sind. Und es wird dann die große Koalition gewählt, oder beziehungsweise die CDU. So, und das ist ja irgendwie auch. Das spricht ja auch dafür die Gesellschaft. Ich meine, das ist ja irgendwo dann so auf einen Rückschluss. Ich meine, das ist ja schon, das repräsentiert sich ja gegenseitig ganz gut.
Ja, das mit jeder Gesellschaft ihre Regierung verdient oder so.
Ja, darf man nicht so laut sagen.
Die Tracklist ist mir aufgefallen. Ganz viele einfach nur Substantive oder halt einen Begriff. Mhm. Fand ich auffällig. Mhm. Steht da irgendeine Absicht dahinter?
Also ich finde es sehr gut, weil ich muss immer die GEMA-Listen ausfüllen in der Hand und die Songnamen früher waren immer extrem lang und das nervt natürlich immer.
Nee, aber es war tatsächlich aber wie so eine Entscheidung, glaube ich. Also ich glaube, es war einfach so, also so eine ästhetische Entscheidung einfach. Das ist irgendwie, dieses Schlagwortartige, finde ich, wirkt ganz schön. So. Wenn man das so liest, dann sieht man so Raketen, Diesig, Blumen.
Repräsentieren die Wörter den Inhalt immer am treffendsten oder kommen die überhaupt vor immer?
Nicht immer.
Nee, Kanüle, das Wort...
Diesig kommt auch nicht vor.
Das Wort Kanüle kommt auch nicht in Kanüle vor.
Aber es passt ganz gut. Also es ist halt so symbolartig für den
Text.
Geht es
da um eine tödliche Krankheit oder dass jemand...
Nee, das kann man das und das rein interpretieren. Also wenn ich den Song jetzt auf meinen Vater beziehe, der MS hat, dann ist es ja schon irgendwie eine Krankheit, die zum Tode führen kann. Mhm. So, ja. Aber ansonsten einfach der Text und die Musik insgesamt bei dem Song... Irgendwie dachte ich da sofort an eine Kanüle, die halt unter die Haut geht. So. Sehr kitschig mal wieder.
Ja. Ich finde, der Song geht auch unter die Haut, auf jeden Fall. Und vor allem Hidden Track, ich lang nicht mehr gehört.
Ja, genau, das war auch so ein bisschen der Punkt. Ne? Also wir hatten, es war schwierig, den in die Setlist zu kriegen von dem Album. Wir hatten eigentlich diese beiden, der sollte eigentlich an vorletzter Stelle kommen und dann haben wir uns das Album angehört und gedacht, irgendwie... Da kann man jetzt nicht einfach so stehen lassen. Und dann haben wir gedacht...
Sag meinem Vater.
Sag meinem Vater. Und dann dachten wir uns, weil der auch so traurig ist und so, machen wir wieder Hidden Track. Gab's ja eigentlich ewig nicht mehr. Wir wollten ihn nicht einfach nur wegschmeißen, sondern irgendwie... war
Back to the 90s.
Der war uns auch zu wichtig. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir daraus einen Hidden Track. Und dann ist der halt so ein bisschen losgelöst einfach vom Rest. Und ich finde, das funktioniert eigentlich ganz gut. So.
Nach Schweden ziehen. 3 Wörter. Ein Liebeslied. Oder etwa nicht?
Ja, doch, eigentlich ganz ursprünglich, ja.
Also schon, naja, so.
Also ich war zu der Zeit...
Noch vor der Beziehung wahrscheinlich.
Nee, nee. Also ich war zu der Zeit verliebt, als ich das geschrieben habe und habe zu Hause gesessen und wollte wirklich mal probieren, echt so ein Liebeslied zu schreiben. Also ich habe noch nie so ein Lied geschrieben, wo ich einfach nur jemanden bejuble.
Hurra. Auf.
Naja. Und hab mich mal wirklich dazu hinreißen lassen, so was richtig Kitschiges, aber dann eigentlich auch irgendwie Ehrliches aufzuschreiben. Mhm. Und dann zwischendurch gab es die Phase, wo ich mich absolut dafür gehasst habe, weil ich das dann auch schon an die anderen herangetragen hatte und es dann auch irgendwann schon aufgenommen war. Weil ich dann irgendwann, als wir es live gespielt haben, auch gemerkt habe oder live spielen wollten, dass ich das absolut live nicht singen kann. Das ist, weil es ja auch einfach nicht zu den anderen Songs, zu den anderen Stimmungen so passt. Aber jetzt im Endeffekt muss ich sagen, dass ich den Song, wenn ich den höre, wenn ich mir anhöre, muss ich sagen, dass es einfach mal wieder, also für uns interessant ist, dass wir auch sowas machen können. Und dass man ja auch alles machen darf eigentlich. Und ich dachte halt, kurz im Studio hatte ich nochmal eine Zeile geändert. Ich habe in der zweiten Strophe halt da sowas eingebaut, was dann so ein bisschen das Ganze umdreht, von dem Liebeslied weg quasi in eher in so eine Stalker-Richtung. Wollte ich mir dann noch so als Erklärung zu dem Song zusammenschustern, dass es ja kein Liebeslied ist, sondern eher aus der Sicht von so einem Psychopathen, der jemanden verfolgt, bis er die Wohnung auch gefunden hat und so. Aber andererseits kann ich jetzt doch sagen, es beschreibt eigentlich echt diesen Moment, wenn man gerade von jemandem total begeistert ist. Und dann sogar in der zweiten Strophe macht es dann sogar Sinn, dass man einfach total vernarrt in jemanden ist. Und
wird alles stehen und liegen lassen und mit nach Schweden.
Und krankhaft schon vor Verliebtsein ist und alles über den herausfinden will. Verliebt sein oder verlassen sein, damit kann halt jeder was anfangen. Mhm. Wenn man es dann mal klar auf den Punkt bringt mit Worten und nicht sich Mühe gibt, mal andere Worte zu benutzen als andere.
Ja, genau.
Lass halt einfach. Das hast du schön gesagt.
Ja, vielen Dank.
Danke sehr.